Herzlich willkommen, das ist der Atelier Psyche Podcast. Heute sprechen wir über die aktuelle Krise. Seit mehreren Wochen ist nahezu die ganze Menschheit damit beschäftigt, ein Virus zu bekämpfen. Seit Wochen sprechen wir davon, dass wir uns in einer Krise befinden. Ausnahmsweise keine Wirtschaftskrise. Noch. Seit Tagen frage ich mich folglich, weshalb wird denn von Krise gesprochen? Welche Krise meinen wir denn? Und worin besteht denn diese Krise? Weshalb wird eine Epidemie bzw. Pandemie als Krise wahrgenommen? Handelt es sich doch bei einer Pandemie primär um eine länder- und kontinentübergreifende Ausbreitung einer Krankheit beim Menschen, im engeren Sinne um die Ausbreitung einer Infektionskrankheit, nicht mehr und nicht weniger. Im Laufe der Menschheitsgeschichte ist das nicht die erste länderübergreifende Ausbreitung einer bedrohlichen Erkrankung. Zum Beispiel 1720 war es die Pest, 1820 die Cholera und 1920 war es die spanische Grippe. Wurde damals auch von Krise gesprochen? Schauen wir uns doch die Definition von Krise an. Laut dem Wörterbuch zur Politik lautet die Definition einer Krise: Es handelt sich hierbei um einen Höhepunkt oder Wendepunkt einer gefährlichen Konfliktentwicklung in einem System, dem eine massive und problematische Funktionsstörung über einen gewissen Zeitraum vorausging und die eher kürzer als länger andauert. Das Wort Krise stammt aus dem griechischen Krisis und meinte ursprünglich Meinung, Beurteilung, Entscheidung. Das altgriechische Verb krinein bedeutet trennen und unterscheiden. Auf das gleiche Verb geht auch das Wort Kritik zurück. Später wurde Krisis im Sinne von Zuspitzung verwendet, so wie wir es heute eher kennen. Das Institut für Krisenforschung der Universität Kiel definiert Krise als interne oder externe Ereignisse, durch die akute Gefahren für Lebewesen, für die Umwelt, für die Vermögenswerte oder für die Reputation eines Unternehmens oder einer Institution drohen. In der Psychologie und Psychiatrie spricht man von psychischen Krisen, wenn ein überraschendes Ereignis oder ein akutes Geschehen einen schmerzhaften seelischen Zustand oder einen Konflikt innerhalb einer Person hervorruft. Die Krise entsteht, wenn Hindernisse auf dem Weg zur Erreichung wichtiger Lebensziele oder bei der Alltagsbewältigung wahrgenommen werden und diese nicht mehr mit den gewohnten Problemlösungsmethoden bewältigt werden können. Eine Krise stellt bisherige Erfahrungen, Normen, Ziele und Werte in Frage. Nun möchte ich zunächst auf folgende zwei Aspekte einer Krise eingehen. Die Krise behindert das Erreichen wichtiger Ziele und in der Krise reichen die Problemlösestrategien nicht aus. Ich glaube nämlich, dass dies genau auf unsere Zeit zutrifft. Und deshalb sprechen wir folglich heute von Krise und nicht einfach nur von Pest, Cholera oder Covid als Erkrankung. Der aktuelle Erreger, Covid eben, geht über die Erkrankung hinaus, da es unsere Ziele bedroht und unsere Lösungsmethoden nicht ausreichend sind. Will ich damit sagen, dass die Ziele der Menschen zur Zeit der Pest oder der Cholera nicht bedroht waren? Und will ich auch damit sagen, dass die Bewältigungsmechanismen der Menschen zur Zeit von Pest und Cholera hilfreicher und zielführender waren? Ja, ich maße mir an, das zu behaupten. Ich behaupte nämlich, dass wir einen aus medizinischem Standpunkt nicht zu unterschätzenden Virus als Bedrohung unserer Ziele wahrnehmen und unsere Lösungsstrategien uns dabei nicht behilflich sind. Welche Ziele sind denn nun bedroht? Schauen wir auf das zurück, was in unserer insbesondere westlichen Gesellschaft bis kurz vor Ausbruch der Pandemie abgespielt hat. Konsumverhalten zu allen Jahres-, Tag- und Nachtzeiten, da der wirtschaftliche Wachstum ein Imperativ geworden ist, oder sollte ich vielleicht besser sagen, zum Götzen geworden ist. Eine unaufhaltsame, egomane Selbstdarstellungskultur, gefördert durch Social Media und Co., die zu einer unüberschaubaren, gewaltigen und total nutzlosen Informations- und Reizüberflutung geführt hat. Dies wiederum insbesondere bei jungen Menschen zu einer psychischen Abhängigkeit von Likes und Visualisierung und zu einer immer weiter zunehmenden Unfähigkeit, sich im normalen, das heißt im realen Leben zurechtzufinden, führt. Ein Wellness- und Freizeitwahn, da wir aufgrund des technischen Fortschritts nichts Sinnvolles mehr mit unserer Zeit anzufangen wissen. Selbstverwirklichung und Selbstoptimierung sind an der Tagesordnung wie nie zuvor, da unsere Generation in unseren Breitengraden seit Jahrzehnten nicht mehr um das nackte Überleben kämpfen muss. Gott sei Dank. Die Anzahl und die Beliebtheit von Videos auf YouTube oder anderen Plattformen zu Fitness, Workout, Lifestyle etc. ist mir befremdlich und erschreckend. Wie viele beschäftigen sich mit Nahrung für Geist und Seele, frage ich mich häufig. Eine Gleichgültigkeit gegenüber sozialen und weltpolitischen Angelegenheiten, die sich außerhalb der europäischen Grenzen abspielen, eine Jugendbewegung für den Schutz der Umwelt bei einer parallel ablaufenden, altersübergreifenden Gleichgültigkeit für den Lebensschutz. Um nur einige der Früchte des Zeitgeistes kurz vor Covid zu nennen. Kurz, durch den Virus können wir nicht mehr real shoppen, nicht mehr unkompliziert Bus, Zug und Flug reisen und Flugzeug verreisen, keine Konzerte besuchen, kein Fitnessstudio besuchen, nicht mehr für die Umwelt protestieren, nicht mehr unser Freizeitleben so gestalten, wie es uns passt. All diese für unsere aktuelle Zeit so wesentlichen Beschäftigungen und Ziele sind massiv bedroht. Und da der heutige Mensch keine übernatürlichen Ziele mehr hat, also Ziele, die seine irdische Existenz überdauern, nimmt er dies als eine existenzielle Bedrohung wahr, denn sein Leben ist in seiner Essenz massiv bedroht. Er hat ja nur dieses eine Leben im Hier und Jetzt. Denn für die meisten Menschen in unserer Zeit gibt es keine zweite Chance. Und hier greifen unsere Bewältigungsmechanismen nicht mehr. Denn früher, zur Zeit von Pest und Cholera, wusste sich der Mensch auf ein überirdisches Ziel hingeordnet. Er wusste, hier auf Erden bin ich Pilger, in Vorbereitung auf ein Leben mit Gott. Das heißt, egal was auf Erden passiert, es stellt nur eine Bedrohung im Hier und Jetzt für den Leib, aber nicht für alle Ewigkeit dar. Denn hier wartet das Ziel aller Ziele, die Gemeinschaft mit Gott. Das, die Einstellung der Menschen zur Zeit anderer Epidemien. Sicherlich mag es auch damals schon Ausnahmen gegeben haben, aber die Mehrheit der Menschen stand hinter diesen Einstellungen und Gedanken. Doch an dieser Stelle schüttelt der aufgeklärte Mensch zu Zeiten von Covid den Kopf und zugleich erlebt er eine existenzielle Bedrohung wie nie zuvor, da für ihn alles auf dem Spiel steht. Mehr glaubt er nämlich nicht zu haben und er muss sich mit psychologischen Bewältigungsmechanismen abmühen, die nicht greifen. Denn diese können das Leben nicht retten. Sicherlich tragen sie dazu bei, das Leben erträglicher zu machen, aber nicht zu retten. Die Konfrontation mit seiner Vergänglichkeit war ihm nie so nahe wie durch Covid. Denn unsere Gesellschaft verdrängt diese Realität und stürzt sich lieber in vergängliche und nur kurzweilig erfüllende Beschäftigungen. Früher zu Zeiten von Pest und Cholera lebte der Mensch viel intensiver mit der Realität des und seines Todes und er investierte mehr Zeit darauf, sich auf den Übertritt vorzubereiten, da der Glaube an seinen Schöpfer, an seinen Ursprung und sein Ziel Bestandteil seines alltäglichen Lebens war. Sicherlich viel mehr als heute. Da laut Definition eine Krise bisherige Erfahrung, Norm, Ziel und Wert in Frage stellt, birgt die Krise auch die Möglichkeit eines Wendepunkts und einer Umkehr. Das heißt, neue Ziele und Werte können durch Covid-Erfahrung entstehen und zu einem Wendepunkt für den einzelnen Menschen und für die ganze Gesellschaft und die Menschheit darstellen. Laut Paulus im Römerbrief Kapitel 8, Vers 28 gereicht Gott denen, die ihn lieben, alles zum Guten. Ich glaube fest, dass Gott all jenen, die ihn suchen und die aufrichtig nach dem Sinn des Lebens fragen, auch wenn sie ihn noch nicht kennen und auch noch nicht lieben, auch alles zum Guten gereicht. Das heißt, anstatt zu fragen, woher diese Gefahr, woher diese Epidemie kommt oder ob es sich gar um eine göttliche Strafe oder eher um einen Plan geheimer konspiratorischer Mächte handelt, kann es hilfreich sein zu fragen, wo führt es hin? Wozu, wofür mache ich diese Erfahrung? Da ich sie eh machen muss, wir werden schließlich nicht danach gefragt. Welche Werte kann ich überdenken? Aus dem bisher Gesagten lässt sich ableiten, dass ein Umdenken die Beziehung des Menschen zu seinem Schöpfer betrifft. Ja, die Erkenntnis, dass es einen wohlwollenden und lieben Gott gibt, der auf den Menschen wartet, um in aller Ewigkeit in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Unglaublich. Aber gerade das ist die Verkündigung der Kirchen. Der Mensch hat die Chance, nun mehr denn je, sich neu zu besinnen und seine Geschöpflichkeit als Geschenk und Reichtum neu zu erkennen. Für diese Erkenntnis ist sicherlich die Begegnung mit Gott bzw. mit Jesus hilfreich, aber auch eine gewisse Bildung in Themen, die eben den Glauben betreffen. Aber in den letzten Tagen war da noch was anderes. Doch zuvor noch mal kurz zurück zu Covid. Covid-19 ist je nach Land zwischen Februar und März ausgebrochen. Seitdem kämpfen Ärzte und Pflege unter Gefahr für ihr eigenes Leben und für das Leben ihrer Angehörigen und das Leben vieler Menschen. Mit Erfolg, aber auch mit vielen Misserfolgen. Wir lesen und hören von Ärzten, die sich bekehrt haben, die angefangen haben, zu Gott zu beten, von Priestern und älteren Menschen, die ihr Leben für Jüngere aufgeopfert haben, da sie die Beatmungsmaschinen für jemand anderes zur Verfügung gestellt haben. Wir hören von jungen Menschen, die überlebt haben und aus den Erlebnissen auf der Intensivstation Konsequenzen für ihr Leben nach Covid ziehen. Wir lesen auch von Ärzten, die täglich entscheiden mussten, wen sie beatmen sollten und wen nicht, da die Anzahl der Beatmungsmaschinen begrenzt war. Wir erfahren von Gewissenskonflikten, die Ärzte und Pflege schildern, da sie über Leben und Tod anderer Menschen zu entscheiden hatten. Du darfst leben, du nicht. Doch wer bin ich, um diese Entscheidung zu treffen? Mit zum Teil langfristigen psychischen Folgen wie Albträume, Traumatisierungssymptome. Denn zum einen ist die Berufung des Arztes, Menschen Leben zu retten, Eid des Hippokrates. Und zum anderen spürt jeder Mensch, dass es ihm nicht zusteht, über das Leben anderer zu entscheiden. Während all dies passierte, wurde am 26. Februar dieses Jahres das Verbot der geschäftsmäßigen Förderung der Selbsttötung vom Bundesverfassungsgericht in Deutschland für verfassungswidrig und somit für nichtig erklärt. In den Medien ist dieses Urteil so gut wie untergegangen. Zufall? Das Urteil ermöglicht, in jeder Lebensphase, unabhängig von Alter oder Krankheit, die Hilfe Dritter zur Selbsttötung in Anspruch zu nehmen. Solange Ärzte sich mehrheitlich nicht bereit fänden, Menschen beim Suizid zu helfen, gäbe es einen Bedarf für die Sterbehilfevereine. Zitat. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht rechtfertigt geschäftsmäßige oder ehrenamtliche Förderung sterbewilliger Menschen, da sich Ärzte noch mehrheitlich für die Behandlung bzw. Linderung von Leiden entscheiden. Mir erscheint es erstaunlich, dass wir auf der einen Seite einen enormen Aufwand betreiben, um Leben zu retten, und auf der anderen Seite als, ich zitiere, Ausdruck der menschlichen Individualität und Identität die Selbsttötung, die ja dann strikt genommen keine Selbsttötung mehr ist, sondern ein Hybrid, erlauben. Ein Armutszeugnis, wenn eine Gesellschaft im Namen der Selbstbestimmung Menschen zur Tötung freigibt. Ein Armutszeugnis, wenn die Problemlösestrategie in einer Krise, denn was anderes ist es, wenn ein Mensch nicht mehr leben möchte, die Tötung eines Menschen darstellt. Anstatt sich gemeinsam mit der Ursache der Lebensmüdigkeit, also mit der Krise, zu konfrontieren und sich damit auseinanderzusetzen. Erstaunlich. Ich bin fassungslos, ich bin sprachlos. Die Mühe von Psychiatern und Psychotherapeuten, die ihre Patienten bei Selbstgefährdung durch verschiedene Maßnahmen schützen sollen, wäre ja dann obsolet. Suizidale Patienten bräuchten nicht mehr stationär behandelt zu werden. Wahrscheinlich wäre das sogar strafbar. Die Arbeit von Ärzten, Pflege und Therapeuten aus Hospiz- und Palliativeinrichtungen wäre vergebene Mühe. Wer mit sterbewilligen Patienten gearbeitet hat, weiß, dass hinter dem Wunsch zu sterben andere, unerfüllte Bedürfnisse und Ängste stehen. Häufig wird über die Lebensmüdigkeit eine andere innere Not artikuliert. Die Kunst in der Arzt-Therapeut-Patient-Beziehung besteht darin, eben dies zu erkennen, zu verbalisieren, ins Bewusstsein zu holen und gemeinsam alternative Wege zu finden. Ärzte, Psychologen und Psychotherapeuten, die in palliativmedizinischen oder onkologischen sowie psychiatrischen Einrichtungen arbeiten, wissen das nur zu gut. Studien und empirische Erfahrungen nämlich belegen immer wieder, dass suizidale Absichten zurückgehen, wenn adäquate Behandlung von Schmerzen, Einsamkeit und Kontrollverlust stattfinden. Ein Armutszeugnis für unsere Gesellschaft, wenn wir diese Bedürfnisse und Ängste nicht zu lösen wissen, als durch die hybride Selbsttötung. Ein Armutszeugnis, dass darüber so gut wie nicht gesprochen wird. Ein Armutszeugnis, wenn ein Land mit einem der besten medizinischen Standards und einem psychosozialen Angebot, das nur wenig andere Länder aufweisen, als Lösung von Leid die Selbsttötung von Staatswegen erlaubt und fördert, weil keine Ärzte sich bereit fänden. Ein Bundesverfassungsgericht, das in seinem Urteil suggeriert, dass Ärzte ihrem Eid untreu werden sollten, da bestimmte da selbstbestimmte Selbsttötung ein Grundrecht als Ausdruck der menschlichen Identität und Individualität sei, ist unfassbar, beängstigend und wahrscheinlich gefährlicher als Covid. Unabhängig von Alter und Krankheit. Man male sich schon mal aus. Wer sterben möchte, da er seinen Schnupfen unerträglich findet, darf sich dabei helfen lassen. Und kein Hahn schreit danach. Was will ich damit sagen? Auf der einen Seite leiden Ärzte, die nicht alle erkrankten Menschen behandeln und retten konnten. Auf der anderen Seite maßt sich der Mensch an, im Namen der Selbstbestimmung über das Leben eines anderen Menschen mitzuentscheiden. Ein Paradox und Tabubruch. Wenn wir der Kultur des Todes, die sich in unserer Gesellschaft immer tiefer in die Selbstverständlichkeit gräbt, Tür und Tor öffnen, weshalb all diese Anstrengungen betreiben, die gerade ganze Länder lahmlegen und uns wahrscheinlich in den wirtschaftlichen Ruin treiben wird. Ach ja, da war ja noch die Selbstbestimmung. Wir wollen ja schließlich leben und nicht an Covid sterben. Wenn der Mensch glaubt, über sein Leben und Tod und das der anderen selbstbestimmt entscheiden zu können, dann kann ein unsichtbarer Feind ihn daran erinnern, dass er nicht Herr über Tod und Leben ist und es nie sein wird. Auch wenn er sich das anmaßt mit verheerenden Folgen. Nutzen wir diese Krise, um den Wert des Lebens neu zu entdecken. Von der Befruchtung bis zum natürlichen Tod. Nutzen wir die Krise, um die Befugnisse des Menschen wieder richtig einzuordnen. Der Mensch ist und bleibt Mensch. Er darf und soll nicht Gott spielen. Und diese Erkenntnis ist mit der ersten Erkenntnis über das Wesen des Menschen eng verbunden. Wenn der Mensch seine Beziehung zu Gott und den Wert des Lebens nicht überdenkt, braucht er sich nicht zu wundern, wenn ein unsichtbarer Feind ihn herausfordert und ihm seine Grenzen aufweist. Nutzen wir diese Krise. Für Sie, Atelier Psyche, es grüßt Sie herzlichst, Anna Veraldi.